Deutschlandfunk Nova.
Das sind wirklich so unfassbar viele Mails und Nachrichten, die da jeden Tag verschickt werden und zum Beispiel in meinem persönlichen Spamfach landen, so mit angeblichen Gewinnspielen oder irgendwelchen Problemen mit meinem Bankkonto, die es vermeintlich gibt, oder Paketen, für die ich noch ganz kurz irgendeine Gebühr zahlen muss, um dann das Paket aber sowas von zugestellt zu bekommen. Was ich damit sagen will, viele Betrugsmaschen, die es da so gibt und anscheinend auch ziemlich viele Leute, die darauf reinfallen, könnte man jetzt sagen, naja, die haben halt alle keine Ahnung, die sind irgendwie blöd oder handeln fahrlässig oder so. Aber vielleicht ist das ja auch einfach so, dass zum Beispiel unsere Banken, bei denen wir unterwegs sind, zu wenig machen gegen Online-Betrug. Das Ganze bespreche ich jetzt mal mit unserem Netzreporter Michael Gessert. Die Frage stellt sich also, wer haftet, wenn da tatsächlich so ein Betrugsversuch erfolgreich war?
Ja, das ist eben tatsächlich nach wie vor sehr umstritten. Du hast es ja gerade auch angerissen, eben besonders beim Online-Banking ist auch sogar politisch und von der Regulierung von der EU umstritten. Normalerweise ist der ausschlaggebende Faktor bei all diesen Überlegungen immer, hat das Betrugsopfer fahrlässig gehandelt? Und wenn man diesen juristischen Begriff mal in Umgangssprache übersetzt, dann kann man auch sagen, hat das Opfer da blöd oder nicht nachvollziehbar uninformiert gehandelt? Hat das gegen bekannte Kriterien oder gegen allgemein verfügbare und ja auch vorauszusetzende Informationen und Anleitungen verstoßen?
Aber das ist doch total schwer im Einzelfall zu sagen, ob das jetzt fahrlässig ist oder tatsächlich irgendwie passiert ist und ich gar nicht so blöd bin.
Ja, absolut. Und da ist gerade wieder ein aktueller Artikel bei tagesschau.de, da wird so ein Fall einer Frau aus Bayern geschildert, die eben reingefallen ist. Die hat eben angeblich, ich zitiere das mal hier, plötzlich nicht mehr auf ihr Online-Bankkonto zugreifen können. Und dann heißt es da weiter im Artikel, als sie versucht, ihre Sparkasse telefonisch zu erreichen, bleibt die Leitung tot. Tags darauf erhält sie einen Rückruf von der in ihrem Handy gespeicherten Nummer. Die Anruferin gibt sich als Sparkassenmitarbeiterin aus. Sie nennt diese Frau Brunner beim Namen, fordert sie auf, die Pushtan-App neu zu installieren, und die Frau tut das wie angewiesen. Wenig später fehlen 4.154,88 Euro auf ihrem Konto.
Oh, das ist aber blöd für Frau Brunner. Ist das irgendwie dieser Fall für dich nachvollziehbar?
Ja, mit den Infos, die da im Artikel stehen, ist es nicht ganz nachvollziehbar. Also wie, womit konnte die nicht mehr auf ihr Konto zugreifen? Wie soll die Leitung da tot gewesen sein? Also Handy und oder Festnetz oder so? Oder von wo oder wie hat die Frau jetzt welche Pushtan-App neu installiert? Aber Fakt ist, mit so einem vielleicht nicht völlig nachvollziehbaren Betrugsverlauf, da landen wir natürlich direkt bei der Hypothese und Behauptung der Banken und Sparkassen, die dann sagen, ja, solche vermeintlichen Opfer, die sind irgendwie blöd oder fahrlässig oder technisch überfordert. Und ich glaube, das ist der Punkt. Mit diesem technisch überfordert, da sind wir eben bei der entscheidenden Sache. Ist denn dieses normale Prozedere beim Online-Banking eben kombiniert mit der unfassbaren Frequenz der Angreifer, auch der Hartnäckigkeit, auch deren technische Expertise, ist das tatsächlich auf dem Stand, wo es sein müsste, dass eben auch technisch weniger affine und vielleicht auch ältere Leute eben nicht drauf reinfallen.
Das heißt also, du bist nicht so richtig überzeugt von dieser Argumentation.
Ich bin da noch nicht so richtig überzeugt von. Und da wirklich mal ein Beispiel von mir selbst. Also ich habe auch vor kurzem eine Mail von meiner Bank bekommen und da stand drin, ich sollte doch bitte bei einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit teilnehmen. Und die kam angeblich von einer Frau bei der Bank, den Namen kann ich aber sowieso nicht. Und ich sollte da auf einen Link in der Mail klicken, um die Daten dann irgendwas einzugeben. Und ich habe natürlich genau hingeguckt. Die Mail und dieser Link, die kamen von einer schwedischen Domain, schwedische Webseite, nicht von meiner eigenen Bank. Und ich habe dann eine Mail geschrieben und habe gesagt, liebe Leute, also da sind eigentlich alle Phishing-Kriterien erfüllt. Und wenn ihr sowas rausschickt, obwohl es vermutlich echt ist, da reißt ihr damit sämtliche Awareness-Maßnahmen von euren KundInnen mit dem Allerwertesten ein. Und da müsst ihr eigentlich auch für Phishing hinterherhaften. Also Fazit, da kann auch von Seiten der Banken mal was falsch laufen.
Aber wie können wir tatsächlich so richtig sicher sein beim Online-Banking? Weil es gibt ja diese TAN-Generatoren, wobei die habe ich inzwischen längst eingemottet, und dann diese Push-TAN-Apps und so weiter auf unserem Smartphone, wo ich dann immer diese Sachen dreimal eingeben muss und dann irgendwann ist es endlich überwiesen.
Ja, das alles ist schon wirklich ein Fortschritt gegenüber diesem früheren Verfahren, da mit diesem Papiertanz und so weiter, die man eventuell auch Betrügern gegeben hat. Es ist immer noch ein Super-GAU möglich, nämlich wenn Betrüger über, sagen wir mal, eine Malware-App die komplette Kontrolle über so ein Smartphone haben, dann können sie ja im Extremfall tatsächlich alles manipulieren und abfangen und auch Pseudo-Apps darauf irgendwie installieren. Und natürlich, wenn ich per Phishing-Mail auf eine nachgebaute Pseudo-Bankseite reinfalle, die also genauso aussieht, dann kann ich natürlich darauf jetzt irgendwie Pins und Tans von meiner Push-Tan-App irgendwie, die Seite kann das dann abfangen und kann das dann bei der richtigen Bankseite neu eingeben für eine Überweisung. Also da bleibt eigentlich nur noch die Warnung, checkt immer noch mal ganz genau mit dem zweiten Blick die angezeigte Webadresse. Ist natürlich auf dem Smartphone schwierig. Die echte Bank wird normalerweise nie zu irgendwelchen Sondersachen auffordern. Also irgendwelche überraschende Mitteilungen sind vermutlich Betrug oder, wie in meinem Fall, eine schlecht gemachte Umfrage.
Das heißt also, lieber nicht auf die Links klicken im Zweifelsfall, wenn ihr unsicher seid. Deutschlandfunk-Netzreporter Michael Gessert war das, hat erzählt etwas zu der Frage, was eigentlich ist, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist und wenn der Online-Betrug passiert ist und das Geld von unserem Konto verschwunden ist. Wer dann haftet? Wir, weil wir zu blöd sind, oder die Bank, weil sie es nicht so richtig hinkriegt? Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.